Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Für Menschen, die sowieso viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, wird es billiger und attraktiver. Das 49-Euro-Ticket kommt und es wird jede Menge Abo-Monatskarten ersetzen. Doch das ist bekanntlich nicht der Sinn der Sache. Es soll ein einfaches und günstiges Angebot für die Mobilität bringen und mehr Menschen in Busse und Bahnen locken. Ob und wie das gelingt, darüber spreche ich gleich mit der Mobilitätsexpertin Katja Diehl. Wir beschäftigen uns heute außerdem mit Pestiziden in Rosen, mit Atomkraft in der Ukraine und mit dem großflächigen Stromausfall in der vergangenen Nacht im Harz. Um Router geht es schließlich in unserem Verbrauchertipp. Verglichen mit dem, was bisher gilt, ist es ein Fortschritt. Deutschland bekommt das 49-Euro-Ticket. Mit einem Dreivierteljahr Verspätung gibt es eine Anschlussregelung für das 9-Euro-Ticket aus dem vergangenen Sommer. Mit dem Ticket darf man in ganz Deutschland Busse und Straßenbahnen sowie Nahverkehrszüge benutzen und das zu einem Preis, der deutlich niedriger liegt als die meisten Monatskarten im öffentlichen Nahverkehr bisher. Ist das jetzt der große Durchbruch? Katja Diehl ist Verkehrsexpertin und Buchautorin. Und sie begrüße ich jetzt am Telefon. Guten Tag, Frau Diehl.
Ja, hallo aus Hamburg.
Frau Diehl, freuen Sie sich über das neue Angebot?
Ja, auf jeden Fall, weil so eine Flatrate, das ist ein Zugewinn an Barrierefreiheit, was den Ticketkauf angeht. Ich muss mich nicht mehr um irgendwelche Waben und was es noch so gibt kümmern. Ich kann einfach losfahren, auch wenn ich mal vielleicht sogar Bundesländergrenzen überschreite. Also in Sachen Regionalverkehr dort, wo er ist, ist es auf jeden Fall ein Fortschritt.
Hat also jetzt Bundesverkehrsminister Volker Wissing endlich verstanden, dass die Verkehrswende vor allem öffentlichen Nahverkehr braucht?
Nein, weil dann hätten wir ja schon mit Beginn seiner Amtszeit deutlich gemerkt, dass sich was tut. Wir hätten deutlich gemerkt, dass mehr Geld in die Schiene statt in die Straße fließt. Aktuell will er ja schöne Autobahnen bauen. Also da merke ich leider gar nichts von Verkehrswende.
Kommen wir mal zu den Einzelheiten. Für wen ist das 49-Euro-Ticket dann jetzt attraktiv?
Ich denke genau, was Sie in der Anmoderation gesagt haben. Also Menschen, die bereits gut unterwegs sind mit dem ÖPNV, werden sich freuen, weil gerade auch Monatstickets hier in Hamburg sind nicht billig. Da kann manchmal sogar mehr als ein Drittel Geld eingespart werden. Also die, die schon gut unterwegs sind, werden bestärkt. Das ist auch ein Signal, was ich super wichtig finde, dass man die auch mal in den Fokus rückt, die schon nicht mit dem Auto unterwegs sind zum Beispiel. Also da sehe ich ganz klare Vorteile. Plus, dass manche Fahrt, die dann noch jenseits des beruflichen Pendelns vielleicht gemacht wird, auch mal mit dem öffentlichen Nahverkehr statt mit dem Auto macht. Was ich auch gut finde, ist, dass Menschen, die vielleicht, das ist immer wieder etwas, was wir nicht so im Fokus haben, die vielleicht dieses Thema einfach gar nicht verstehen, weil sie vielleicht kognitiv das nicht erfassen, was bedeuten solche Tarife, auch mitgenommen werden.
Für wen ist es denn nicht attraktiv? Wo müsste noch nachgebessert werden?
Ja, das ist ja immer dieser tolle Spruch, wir müssen alle mitnehmen. Das wird ja ständig gesagt, wenn ich das Auto hinterfrage, Katja, du musst auf jeden Fall alle mitnehmen, dann denke ich immer, ja, aber wir haben ja schon ganz schön viele vergessen und das wird leider dieses Mal erneut gemacht. Volker Wissing hat an die Länder zurückdelegiert, Sozialtickets zu etablieren, Schüler- und Azubi-Tickets und auch für ältere Menschen besondere Angebote zu schaffen. Da hätte ich mich gefreut, wenn das von Bundesebene aus schon beschlossen worden wäre, weil so geht es jetzt wieder in eine Heterogenität, weil jedes Land vielleicht eine andere Idee hat.
Wo gibt es dann konkreten Nachbesserungsbedarf? Was müsste jetzt passieren, um es auch zum Beispiel für sozial Schwache attraktiv zu machen?
Ja, das ist jetzt, wie gesagt, zurückdelegiert auf Bundesländerebene. Es wird damit nicht einheitlich sein. Ich bin gespannt, ob das dann noch funktioniert, dass wirklich Menschen, die zum Beispiel das Bürgergeld beziehen und wo ungefähr 42 Euro im Monat für Mobilität vorgesehen sind, was ja schon klar ist, also weniger als 49 Euro, ob die dann noch unterwegs sein werden. Plus, mir haben viele gesagt, Katja, ich habe Fahrten ersetzt. Bei mir ist der ÖPNV nicht so ganz super ausgebaut, aber mit 9 Euro bin ich halt mal dreimal im Monat gefahren und hat sich's gelohnt. Bei 49 Euro muss ich schon genauer hinschauen.
Sie wohnen in Hamburg, das ist umgeben von Schleswig-Holstein und Niedersachsen, zum Teil ländlichen Regionen. Wie attraktiv ist das 49 Euro da?
immer so attraktiv wie das Angebot, was bereits besteht. Also gerade Menschen in Schleswig-Holstein, da gibt es bestimmte Bereiche, wo gerade nicht so viel Begeisterung ist, weil es da auch Anbieterwechsel gab und bestimmte Engpässe auch einfach dazu führen, dass die Angebote nicht so pünktlich sind. Andererseits haben wir hier in Hamburg aber auch gerade eine super neue S-Bahn, wo man sogar arbeiten kann, also wo die Züge ganz neumodisch sind und man wirklich auch die Fahrt nutzen kann, zur Arbeit zu fahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich denke, das ist etwas, was jeder von uns kennt. Je nachdem, in welchem Bereich ich mich im Regionalverkehr bewege, so begeistert oder auch eben nicht begeistert bin ich vom 49-Euro-Ticket.
Wie müsste der öffentliche Nahverkehr auf dem Land denn ausgebaut werden? Die haben ja das Problem, dass es relativ wenig Fahrgäste gibt und die Busse dann unter Umständen leer durch die Gegend fahren, wenn man die Takte immer weiter verdichtet.
Ich finde es immer total spannend, dieser Vorwurf, den kenne ich natürlich auch. Ja, im Land, da braucht kein Linienbus fahren, da fährt ja nur leere Luft durch die Gegend. Die meiste leere Luft fahren Autos durch die Gegend, weil meistens sitzt da nur noch eine Person, die das Lenkrad hält. Das zeigen auch Statistiken. Ich möchte gerne mit Ihnen einen Schritt zurücknehmen. Wir hatten ja mal gute Systeme. Also da gab es Regionalverbindungen, da gab es Busverbindungen. Aber es wurde halt zusammengespart, weil wir sehr aufs Auto gesetzt haben. Und da sind dann 13 Millionen Erwachsene zum Beispiel, die keinen Führerschein haben, abgehängt, weil die können nur in Regionen leben, wo es auch ein Angebot gibt. Und mich würde freuen, wenn wir einfach eine Wahlfreiheit schaffen. Und das kann passieren, wenn wir zum Beispiel jetzt auf den ländlichen Raum blicken. Erstens, dass sich die Arbeit verändert. Also, dass man vielleicht nicht mehr jeden Tag in die Stadt pendelt zur Arbeit, sondern wenn ein Job mobil abbildbar ist, es dort einen Coworking Space im ländlichen Raum gibt und man mit dem Fahrrad zum Arbeiten kommt. Oder aber, dass wir sagen, ja, wir können jetzt nicht so schnell die Schienen wieder aufbauen, die wir zu tausenden Kilometern abgebaut haben. Lasst uns in die digitale Version gehen. On-Demand-Rufbussysteme ist da, finde ich, etwas, was sehr schnell gehen kann. Wir brauchen Fahrzeuge, wir brauchen eine Software, aber wir müssen keine Haltestellen aufbauen mit taktilen Leitsystemen und Ähnliches, weil die Haltestellen sind virtuell.
Wie steht es denn im Moment um den Schienenausbau? Wird da wenigstens schon mal gebaut?
Ja, 4000 Meter. Also mehr haben wir letztes Jahr meiner Kenntnis nach nicht geschafft. Immerhin haben wir ein Plus zu verzeichnen. Bisher ist das Netz ja immer wieder geschrumpft, obwohl wir hohe zweistellige Bereiche haben im Wachstum Schienengüterverkehr und Fahrgäste und obwohl wir ja die Fahrgastzahlen verdoppeln wollen. Also ich bin gespannt, wie das funktionieren wird.
Katja Diehl war das, Verkehrsexpertin und Buchautorin zum 49-Euro-Ticket. Herzlichen Dank für das Gespräch. Die Werbebranche läuft sich schon warm. In 2 Wochen ist Valentinstag. Jede Menge Blumen wechseln den Besitzer, darunter viele rote Rosen. Doch die sind nicht nur schön, Menschen müssen dafür hart arbeiten, oft für ganz wenig Geld. Und sie kommen mit ganz vielen Pestiziden in Kontakt. Grund genug, bei der Auswahl der Blumen auch Alternativen in Betracht zu ziehen. Sabine Krüger über einen aktuellen Test.
Stolze 21 Pestizide fand Ökotest in einem Strauß von Fleurop. Der absolute Spitzenreiter in Sachen Spritzmitteln und für ebenso stolze 28 Euro auch einer der teuersten. Kein einziges Gebinde war komplett pestizidfrei. 21 Rosensträuße hatte der Verlag in Supermärkten, Discountern und bei Online-Versendern gekauft und in einem Labor untersuchen lassen. Ökotest-Chefredakteurin Kerstin Scheidecker ist bestürzt über das Ergebnis.
Wir haben tatsächlich nur ein gutes Produkt, da sind immer noch 4 Pestizide nachgewiesen worden.
Es handelt sich um einen bunten Rosenmix von Aldi Süd mit Fairtrade-Siegel für 2,99 Euro. Die Testnoten setzen sich zusammen aus einer Note zu den Pestiziden und einer zur Transparenz. Laut Kerstin Scheidecker sind die Pestizide für uns nicht gesundheitsgefährdend, aber für die ArbeiterInnen auf den Blumenfarmen in Kenia, Äthiopien und Uganda. Von dort kommen im Winter die sogenannten Flugrosen, die auch noch das Klima schädigen. Das Fairtrade-Siegel garantiere allerdings wenigstens ein paar Mindeststandards.
Fairtrade versucht durchzusetzen, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter geschult werden, dass sie Schutzkleidung tragen. Wenn die Blumen gelabelt sind, dann bekommen die Arbeiterinnen eben auch eine Prämie, die sie in Gemeinschaftsprojekte stecken können. Das ist schon mal gut. Was immer noch im Argen liegt, sind die existenzsichernden Löhne. Das garantiert auch das Fairtrade-Siegel nicht. Und aus unserer Sicht sind immer noch zu viele Pestizide zugelassen.
Fairtrade ist eben kein Biosiegel. Und von den 4 Pestiziden im Testsieger bewertet Ökotest 3 als besonders bedenklich?
Besonders bedenkliche Pestizide sind aus Ökotestsicht Stoffe, die gelistet sind als erbgutschädigend, krebsverdächtig, aber auch Stoffe, die bienentoxisch sind. Da gibt es verschiedene Listen, zum Beispiel vom Pestizidaktionsnetzwerk, die sogenannte PAN-Liste, an der Ökotest sich auch orientiert.
Aber es geht noch schlimmer. In 3/4 der Sträuße, allerdings nicht im Testsieger, wurden Pestizide festgestellt, die in Europa längst verboten sind.
Da ist zum Beispiel das von der ECHA,
der European Chemicals Agency, also der Europäischen Chemikalienbehörde,
als vermutlich krebserregend eingestufte Insektizid Thiacloprid oder das Fungizid Carbendazim. Es steht im Verdacht, das Erbgut zu schädigen. Und beide können die Fruchtbarkeit beeinträchtigen, Kind im Mutterleib schädigen. Und die Anwendung solcher Stoffe ist natürlich aus gutem Grund in Europa längst tabu.
Wie kann es dann sein, dass sie als Boomerang durch die Blume wieder zu uns kommen?
Es ist tatsächlich völlig legal, dass deutsche europäische Konzerne diese Stoffe in andere Länder exportieren. Und es ist auch legal, dass Produkte, die mit solchen Stoffen belastet sind, wieder bei uns eingeführt werden. Das ist, tja, moralisch schwer zu begründen, aber das ist eben die Logik der Ökonomie.
Vielleicht sind Rosen im Februar doch kein geeigneter Liebesbeweis. Rosen aus den Niederlanden seien auch keine Alternative, warnt Scheidecker.
Sie verbrauchen zwar weniger Wasser, wir können davon ausgehen, dass hier auch die Arbeitsbedingungen in Ordnung sind, aber wenn Sie Rosen aus einem beheizten Gewächshaus in den Niederlanden haben, ist die Ökobilanz tatsächlich noch schlechter, als wenn die Rose aus Kenia mit dem Flieger kommt.
Wer Blumen ohne Pestizide verschenken möchte, kann seit 2018 in Deutschland beispielsweise regionale und saisonale Slowflowers kaufen. Bernhard Rohkemper gehört zu den Gründern der Bewegung.
Die Mitglieder der Slowflower-Bewegung arbeiten ohne Pestizide, wir düngen nur mit organischem Material, wir nutzen sobald verfügbar nachhaltig produziertes Saatgut. Und in der Floristik verzichten wir auf Einmalplastik.
Regionale und saisonale Blumen, das bleibt im Februar hier natürlich schwierig. Ein paar Möglichkeiten gibt es aber doch.
Blühzweige, die entweder schon jetzt blühen oder dann anfangen zu blühen, wenn man sie ins Haus stellt. Aber am besten einfach nachfragen bei den einzelnen Betrieben, was sie gerade vorrätig haben. Alternativ Trockenblumen oder einfach einen Gutschein verschenken, dass die Person sich etwas zu einer anderen Jahreszeit besorgen kann.
Ein Beitrag von Sabine Krüger. Der Atomausstieg in Deutschland hat viel mit der Ukraine zu tun. Die Reaktorexplosion dort im Jahr 1986 hat der Anti-Atomkraftbewegung bei uns einen großen Aufschwung beschert und das hat vielleicht dazu beigetragen, dass später der Atomausstieg auch tatsächlich beschlossen wurde und jetzt auch umgesetzt wird. Die Ukraine setzt dagegen bis heute auf Atomenergie, auch wenn die Menschen erleben, dass diese Energiequelle im Krieg besonders bedroht ist und Treffer etwa mit Raketen für eine Katastrophe sorgen könnten. Doch auch in der Ukraine ist der Ausbau der Atomkraft umstritten. Peter Sawicki dazu.
Ein Vormittag in Rivne in der westlichen Ukraine. Passanten schwirren über den zentralen Platz der 250.000 Einwohnerstadt, in dessen Mitte ein Denkmal des Nationaldichters Taras Schewtschenko thront. Mehrmals an diesem Tag ertönt Luftalarm. 2 der 4 aktiven ukrainischen Atomkraftwerke liegen in der Nähe von Rivne und damit Schauplätze möglicher nuklearer Zwischenfälle, falls die AKW beschossen werden sollten. Anwohnerin Lyudmila Opolska sieht die Gefahr nüchtern. Diese Kraftwerke sind nun mal vor unserer Tür. Es wäre furchtbar, würde sich dort etwas ereignen. Wir haben uns an diese Lage aber gewöhnt. Speziell die russische Besetzung des AKW Saporischschja im Südosten der Ukraine hat weltweit Sorgen vor atomaren Unfällen ausgelöst. Dessen ungeachtet will die Ukraine die Kernenergie weiter ausbauen. Schon jetzt erzeugen ihre landesweit 15 Reaktoren mehr als die Hälfte des Stroms im Land. Das liegt auch daran, dass Russland Anlagen erneuerbarer Energien in der Ukraine zerstört hat, wie etwa Windparks in Cherson. Im nahe von Rivne gelegenen AKW Chmielnytskyi sollen nun 2 weitere Reaktoren entstehen. Darauf hat sich Kiew mit dem US-Konzern Westinghouse verständigt. Trotz der Invasion oder auch der Katastrophe in Tschernobyl von 1986 unterstützen viele Ukrainer Atomkraft. Für einen Wandel in der Wahrnehmung von Atomkraft setzt sich seit Jahren von Rivne aus die Umweltinitiative EcoClub ein. Projektkoordinatorin Olga Ljaschuk kritisiert den geplanten Ausbau. Wegen des Klimawandels fällt weniger Regen, was zu Wasserengpässen führen kann. Das AKW Chmelnytskyi benötigt für die Kühlung seiner zwei Reaktoren enorm viel Wasser und hat jetzt schon Mühe damit. Wie soll das erst mit vier Reaktoren werden? Kernenergie habe in der Ukraine den Ruf, preisgünstig zu sein, erklärt Ljaschuk. EcoClub will dem entgegenwirken, indem man selbst den Ausbau erneuerbarer Energien fördert. Mit Erfolg, wie Ljaschuk betont. Wir haben ein Fundraising-Projekt mit dem Ziel, Solaranlagen auf Dächern kommunaler Einrichtungen zu installieren. In einem Krankenhaus in einer nahegelegenen Stadt gibt es das bereits. Das hilft, Stromengpässe infolge russischer Drohnenangriffe zu überstehen. Ljaschuk hebt in diesem Zusammenhang weitere Risiken hervor. Durch die Attacken auf die Energieinfrastruktur seien AKW mehrfach vom Stromnetz getrennt gewesen. Dies berge die Gefahr, dass Brennstäbe nicht mehr ausreichend gekühlt werden und somit atomare Unfälle vorkommen könnten, so die Aktivistin. Aus Sicht von Energieexperte Oleksandr Harchenko ist die Lage dagegen weniger prekär. Die ukrainischen AKW seien verlässlich ans Stromnetz angebunden. Außerdem gäbe es leistungsstarke Generatoren, die die AKW im Notfall mit Strom versorgen könnten. Mit Blick auf Atomkraft hat Harchenko eine klare Meinung. Die Ukraine sollte noch mehr in Kernenergie investieren. Einen solchen Trend sehen wir in der EU, in Rumänien oder Polen. Was in Saporischschja vor sich geht, ist furchtbar. Gleichzeitig ist trotz des Beschusses nichts Ernsthaftes passiert. Das AKW ist funktionstüchtig. Wenn solche Kraftwerke richtig gebaut und von qualifizierten Leuten betrieben werden, sind sie absolut sicher.
Über Atomkraft in der Ukraine war das Peter Sawicki. Wie sicher ist eigentlich unsere Energieversorgung? Durch den Ukraine-Krieg wurde diese Frage im vergangenen Herbst intensiv diskutiert und viele Menschen machten sich Sorgen, dass die Gas- oder Stromversorgung ausfallen könnte. Die Befürchtungen haben sich bisher nicht bewahrheitet und auch die Energiepreise sinken wieder. Ein großflächiger Stromausfall hätte schlimme Folgen, vor allem wenn er lange andauert. Im Ostharz sorgte in der vergangenen Nacht ein technischer Defekt plötzlich für Dunkelheit. Was dann passierte und mit welchen Folgen, sagt Kevin Poveska.
Auf einem Video aus der Nacht sind Lichtbögen am Harzer Nachthimmel zu sehen, gefolgt von Knallgeräuschen. Sie stammen aus der Nähe des Umspannwerks Hüttenrode, nahe der Rappbodetalsperre. Gegen 22 Uhr wird es im halben Landkreis für insgesamt 4 Stunden dunkel. Wachmann Andreas Könitz aus Halberstadt beschreibt den Moment des Ausfalls aus seiner Sicht.
Also ich hatte um 9:55 den Bahnhof hier abgeschlossen und als ich abgefahren bin, war auf einmal ganz Halberstadt stockedunkel. Das Schlimmste war ja, ich bewache das Zielend in Halberstadt im Hallenbad. Und da lief dann langsam der Keller voll mit Wasser, ja, weil die Pumpe nicht mehr ging.
Kurz danach ist die Harzer Leitstelle um Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse in Alarmbereitschaft.
Ja, aufgrund eines Schadens im Umspannwerk in Hüttenrode kam es zu einem Leitungsriss einer Hochspannungsleitung. Das führte im Zusammenhang mit einigen anderen Schäden zu einem großflächigen Stromausfall. Betroffen waren die Gemeinden Blankenburg, Wernigerode und Thale, Halberstadt, sowie dann auch noch jede Menge kleinere Gemeinden ringsrum.
Laut dem Netzbetreiber Avacon hatte Eisregen den Stromkabeln zugesetzt. Es kam zu einem Leitungsriss, dann zu einem Blackout in den größten Städten im Ostharz. Auch für die Retter eine knifflige Situation.
Es hat sich gezeigt, dass die Infrastruktur, was die ganzen Telekommunikationswege angeht, sofort zusammenbricht. Wir haben hier nach einer halben Stunde kein Handynetz mehr gehabt. Die IP-Telefoniererei, die im Normalbetrieb uns ja alle viel Freude macht. Die guten Internetverbindungen sind alle tot. Das schränkt uns in unserer Arbeit gewaltig ein. Denn letztendlich jeder Bürger, der einen Notruf absetzen möchte, wird dann feststellen, dass es nicht mehr geht.
In den betroffenen Gebieten wurden mehrere 100 Feuerwehrkameraden werden in Bereitschaft versetzt. Auch Polizeikräfte aus anderen Landesteilen kamen zur Unterstützung in den Harz. Ab 2 Uhr konnte die Stromversorgung nach und nach wiederhergestellt werden. Laut Lohse sind bislang keine größeren Schäden bekannt, doch die Probleme hätten sich noch weiterziehen können.
Aber es gibt noch viele Baustellen. Das geht los bei Dialyseeinrichtungen. Heute Morgen sind viele Patienten angemeldet bei ihrer lebensnotwendigen Dialyse. Wenn kein Strom da ist, dann arbeiten die nicht. Notstromversorgt sind sie nicht. Also das heißt also, diese Patienten müssten woanders hingebracht werden. Das ist nicht geplant. Die Kapazitäten sind ausgereizt. Und so kommt ein Problem zum anderen. Dann haben wir viele Patienten, die mit Sauerstoffgeräten zu Hause wohnen. Die sind nirgendwo erfasst. Die stellen dann irgendwann fest, nach 2 Stunden, nach 3 Stunden ist der Akku alle. Die brauchen dann auch Hilfe. Das muss organisiert werden. Ja, und so kommt dann ein Problemchen zum anderen.
Während am Harz jetzt vielerorts der Strom wieder zugeschaltet wurde, untersucht der Netzbetreiber in Hüttenrode aktuell das Ausmaß der Schäden. Für Kai-Uwe Lohse ist der Vorfall ein weiterer Grund, über die Stabilität der Meldeketten zu sprechen.
Das sind Probleme, die beschäftigen uns ja nun schon seit längerem. Und wir sind aufgefordert, diese Probleme zu lösen. Das werden wir nicht alleine schaffen, nicht auf Landkreisebene. Da sind auch sicherlich Bemühungen des Landes, Bemühungen des Bundes ganz stark gefordert. Das ganze Kommunikationssystem muss gehärtet werden und ich hoffe, dass wir das in den nächsten Monaten auch hinkriegen.
Der Katastrophenalarm im Landkreis Harz wurde am frühen Morgen wieder aufgehoben. Größere Einsätze der Rettungskräfte hat es nicht gegeben.
Ein größerer Stromausfall im Harz, Kevin Proweska berichtete darüber.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Viele Menschen mieten den Router einfach von ihrem Internet- bzw. Telefonanbieter. Es ist ja so praktisch. Doch das ist nicht immer die beste Idee, zumal der Router als Herzstück des digitalen Haushalts ziemlich wichtig ist. Manche Router können mehr als andere und beim Thema Sicherheit gibt es auch Unterschiede. Die Stiftung Warentest hat Router geprüft. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Im Idealfall versorgt ein Router die eigenen 4 Wände mit leistungsstarkem und schnellem WLAN, weshalb er stets zentral aufgestellt werden sollte, also nicht in verstellten Zimmerecken oder im hintersten Winkel einer Wohnung. Denn die optimale Signalabdeckung durch den Router ist stets abhängig von der Umgebung, so Benjamin Bargmeier von der Stiftung Warentest.
Es liegt daran, dass jede Wohnung, jedes Haus immer ein bisschen anders ist. Die Größe natürlich, der Zuschnitt, aber auch die verbauten Materialien bis hin zu den Möbeln, die im Haus rumstehen, können Einfluss darauf haben, wie gut das WLAN-Signal an bestimmten Stellen im Haushalt ankommt. Darüber hinaus gibt es natürlich häufig das Problem, dass die Signale von Nachbarn das eigene WLAN stören können und so die Performance unter Umständen einschränken.
Die Warentester untersuchten 8 Router mit integriertem Modem. Doch warum sollten sich Kunden überhaupt einen eigenen Router anschaffen? Schließlich stellen die meisten Internetanbieter ihn als Mietgerät zur Verfügung und versprechen auch einen Wartungsservice. Doch kaufen ist meist billiger. Ein Beispiel.
Die Fritzbox 7590AX kostet ungefähr 279 Euro. Wenn man jetzt ein Mietgerät nimmt, und da gibt es ja auch Anbieter, die zum Beispiel eine Fritzbox bereitstellen, dann kostet diese ungefähr 7 Euro pro Monat. Wenn man das mal hochrechnet, auf 5 Jahre sind das 420 Euro. Also 140 mehr, als wenn man das Gerät einfach im Handel gekauft hätte.
Zudem unterscheiden sich die Testmodelle bei den Stromkosten. Der sparsamste Router verbraucht hier 15 Euro im Jahr, der teuerste 56 Euro. Des Weiteren gibt es Unterschiede bei der wichtigsten Funktion der Datenübertragung, was Auswirkungen auf die Geschwindigkeit und auch die WLAN-Abdeckung hat. Und in puncto Sicherheit gab es die größten Unterschiede in der Untersuchung. Benjamin Bargmeier.
Da gibt es bei einigen sehr geringe Anforderungen, was das Gerätepasswort zum Beispiel angeht. Da sehen wir definitiv noch Verbesserungspotenzial. Dann gibt es einen zweiten Aspekt. Die automatischen Updates sorgen dafür, dass zum Beispiel Sicherheitslücken geschlossen werden. Entweder gibt es sie oder es gibt sie nicht. Oder man muss sie eben manuell ausführen. Für uns ist daher wichtig, dass die Router von sich aus schon mit automatischen Updates versorgt werden.
Immerhin 5 Router bekamen bei der Handhabung eine sehr gute Bewertung. Sie lassen sich dank Anleitung und einfacher Menüführung leicht in Betrieb nehmen. In der Untersuchung vorn lagen 2 Fritzboxen des Anbieters AVM für 179 bzw. 279 Euro. Beide mit dem Kürzel AX, das steht für Wi-Fi 6, den derzeit aktuellen und somit auch schnelleren WLAN-Übertragungsstandard. Nur knapp dahinter der Speedboard Smart 4 der Telekom für 162 Euro. Und noch ein Hinweis. Die meisten Router in der Untersuchung verfügen über 3 oder 4 kabelgebundene LAN-Anschlüsse. Man sollte sie auch nutzen, sagt Warentester Benjamin Bargmeier.
Wenn Sie jetzt zum Beispiel mal an einen Smart-TV oder einen Homeoffice-PC denken, die bewegt man nicht. Und wenn man die mit LAN-Kabel verbindet, haben die A, eine sehr viel störungsfreiere und schnellere Übertragung, als man sie mit WLAN hinbekommt. Und zum anderen entlastet das natürlich auch, weil die Geräte eben nicht mehr das WLAN-Netz belasten.
Und da die aktiven WLAN-Verbindungen in der Regel mehr Strom verbrauchen, kann auch so noch etwas gespart werden.
Mit dem Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. In den Informationen am Mittag mit Jasper Barenberg am Mikrofon geht es gleich unter anderem um die Lage in Israel.